Die Radio Wissen. Hörsaal.
When you lose your language, you lose your identity, you lose your heritage. And there's a saying in Arabic, Kulli san bi insan. Every language is another person of you.
Wenn du deine Sprache verlierst, verlierst du deine Identität. Das hat mir vor Jahren mit Tränen in den Augen tatsächlich Majdalin Hilmi erzählt. Ich habe damals eine Reportage über Sprachforscher in New York gemacht, die gefährdete Sprachen aus aller Welt dokumentieren, um sie zu bewahren. Ja, und Majdalins Sprache, das Kabardinische, das ist fast ausgestorben, auch weil es mal gezielt unterdrückt wurde. Und sie war wirklich tief traurig darüber und fühlte sich schuldig, dass sie ihren Kindern nie Kabardinisch beigebracht hat. Und deshalb setzte sie sich dann unzählige Stunden ehrenamtlich in ein Sprachlabor und kaute mit den Forschern Silbe für Silbe tatsächlich ihre Muttersprache durch, damit sie zumindest als Wörterbuch und Grammatik mal bewahrt wird.
Shebjamish, teaspoon. She is tea. Bjamish is spoon. Bjamish. She is to eat.
Die Bedeutung von Sprache, auch für mich persönlich, die war mir schon immer bewusst. Und mir war klar, dass das ein Instrument ist, sich abzugrenzen oder zu integrieren. Das lernt man ja spätestens in der Pubertät. Aber wie essentiell Sprache für Majdalin war, das hat mich damals total berührt und richtig umgehauen. Am Mikro ist Katrin Ohlendorf. Schönen Abend euch allen. Und im Hörsaal, da geht es heute um die Bedeutung von Sprache für uns, unsere Persönlichkeit, unseren Charakter und unser Denken.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Wie kommt es dazu, dass die Sprache so eng mit unserer Identität verbunden ist? Von klein auf lernen wir unsere Welt über die Sprache kennen, entlang der Linien, die eine jede Sprache in ihrer Grammatik und ihrem Wortschatz uns vorgibt.
Je suis tu es, elle est.
Wir sehen die Welt anders, je nachdem, in welcher Sprache wir uns mental bewegen. Wenn eine Sprache durch ihre bestimmten Strukturen unser Denken beeinflusst, dann werden wir mit einer anderen Sprache auch mehr oder weniger zu anderen Menschen.
Wir können nur gut zusammenleben, wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen. Und das ist die deutsche Sprache.
Was, wenn die identitätsstiftende Funktion der Sprache gefährdet ist?
Ja, und Gefahr für unsere Sprache, das sehen ja tatsächlich viele Leute. Gefahr durch Kiezdeutsch zum Beispiel, durch Anglizismen oder durch viele Migranten. Und die, wie ich persönlich finde, aufgeregte und teilweise wirklich furchtbar kulturpessimistische Diskussion darüber, die stützt auf jeden Fall die These, dass Sprache eine sehr große Rolle für unsere Identität spielt. Ja, aber in welchem Maße und warum ist das so? Das ist eines der Leib- und Magenthemen, wenn man das so sagen kann, von Andreas Gard, Professor für germanistische Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte an der Uni Kassel und Präsident der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Das Verhältnis von Sprache zu politischer und kultureller Identität gehört zu seinen Forschungsschwerpunkten. Mit einem Vortrag zum Thema hat er am 18. Mai 2016 den Akademientag der Union der Akademien der Wissenschaften eröffnet, der sich dieses Jahr um Sprache und Sprachen gedreht hat. Diesen Vortrag hören wir jetzt erstmal und danach beantwortet Andreas Gard dann auch noch einige Fragen zu seinem Vortrag und zum Thema Sprache und Identität. Unter anderem berichtet er dann von empirischer Forschung, die zeigt, wie unsere Sprache unsere Wahrnehmung beeinflusst. Jetzt aber erstmal sein Vortrag.
Man ist immer jemand, wenn man spricht. Italienerin oder Deutscher, Sachse oder Hamburgerin. Man ist Mann oder Frau, jung oder alt, ist gebildet, naiv, freundlich oder vulgär. Schon wenige Worte reichen, um einen Eindruck davon, wer und was wir sind, entstehen zu lassen. Dabei heißt das oft nicht nur, man spreche, gebildet oder naiv, sondern man sei, weil man so spricht, gebildet oder naiv. Nicht nur die Sprache trägt zu diesem Urteil bei, aber sie hat einen großen Anteil daran. Es ist fast unmöglich, dem zu entgehen, und auch Schweigen hilft nur dann, wenn es nicht als beredtes Schweigen gedeutet wird. Der identitätsstiftenden Wirkung unserer Sprache sind wir nicht passiv ausgesetzt. Wir können Acts of Identity vollziehen, Akte der Identitätssetzung, können versuchen, die Wahrnehmung unserer Identität durch unser Sprechen zu beeinflussen. Das tun etwa Jugendliche, wenn sie sich der Sprache ihrer Altersgruppe anpassen, aber auch Erwachsene, die über die Jahre den Dialekt der Gegend annehmen, in den sie einst gezogen sind. Wie kommt das eigentlich? Wie kommt es dazu, dass die Sprache so eng mit unserer Identität verbunden ist? Man könnte sich ja auch vorstellen, dass sie uns äußerlich bleibt, gleich einem Werkzeug, mit dem man den Alltag bewältigt. Mit diesem Werkzeug bekommt man zum Beispiel in Deutschland eine Tasse Kaffee, wenn man sagt, ich hätte gerne eine Tasse Kaffee. In England mit dem Satz, I'd like to have a cup of coffee, please. Man tauscht einfach den Hammer gegen die Zange. Dass die Dinge so einfach nicht liegen, zeigt ein Blick sowohl auf das alltägliche Nachdenken über Sprache, als auch auf die wissenschaftliche Analyse. In der Einladung zum Akademientag findet sich eine Darstellung des Turmbaus zu Babel. Der Turm brachte die Menschen in gefährliche Nähe zu Gott und Gott strafte ihre Überheblichkeit nicht körperlich, sondern indem er ihnen ihre einheitliche Sprache nahm. Babel, it est confusio. Babel, das ist Verwirrung und Vermischung, so nannte es ein Autor um 1600. Im Paradies, so stellte man sich vor, war alles noch eins. Der Mensch hatte die Sprache, jedenfalls die Sprachfähigkeit, von Gott erhalten. Auf Gottes Geheiß gab Adam den Tieren im Paradies ihre Namen. Die Stelle im ersten Buch Mose wurde so ausgelegt, dass Adam wesenhafte Bezeichnungen, wie es hieß, wählte. Seine Namen für die Tiere waren nicht willkürlich zustande gekommen, sondern spiegelten sozusagen das Wesen eines jeweiligen Tieres. Man kann sich das vielleicht wie eine perfekte Lautmalerei vorstellen. Wenn wir heutzutage zum Beispiel sagen, die Katze miaut, dann wissen wir schon dank der bloßen Lautung des Verbs miauen ein wenig über das tatsächliche Geräusch, das die Katze macht, also über den bezeichnenden Sachverhalt in der Wirklichkeit. Auch jemand, der gar kein Deutsch spricht, wüsste das, wenn er nur das Wort miauen hört. Er würde wohl kaum denken, dass damit der Laut einer Kuh bezeichnet wird. Die Lingua Adamica, die Sprache Adams im Paradies, galt über Jahrhunderte als eine in diesem Sinne perfekte Sprache und nicht nur im Bereich der Tiernamen. Ihre Wörter waren grundsätzlich ganz nah bei den Dingen. Eine solche Sprache war und bleibt ein Menschheitstraum und noch etliche Entwürfe künstlicher Sprachen bis in das 20. Jahrhundert hinein waren von dem Verlangen getragen, eine Sprache zu entwickeln, die die Welt strukturgleich und damit absolut verlässlich abbildet. In den stark religiös geprägten Sprachauffassungen der frühen Neuzeit betrachtete man diesen Weg von der Einheit in die Vielheit zunächst als einen Verlust, von der Vertreibung aus dem Paradies noch einmal gesteigert durch die babylonische Sprachverwirrung. Man suchte die Spuren der verlorenen Sprache des Paradieses in den Sprachen, die man kannte. In der Lautung, sogar in der Form ihrer Buchstaben, zeigte sich noch die ursprüngliche, vollkommene Nähe der Sprache zu den Dingen. Wenn sich bei der Artikulation des U im Namen Jesu der Zungenrücken nach oben wölbt, das können Sie versuchen, wenn Sie erst A sagen, wir sagen A beim Arzt, weil die Zunge flach ist, wenn Sie ein U sagen, sehen Sie, dass der Zungenrücken zum Hartgaumen nach oben sich wölbt. Diese Wölbung wurde interpretiert, diese Bewegung von unten nach oben, als Spiegel der Himmelfahrt Jesu. In der Form des Buchstabens A wiederum erkannte man die Entwicklung des menschlichen Lebens. Der Aufstrich führt von unten links nach oben zur Mitte des Buchstabens wie des Lebens, um von dort wieder nach unten zu beider Ende zu gelangen. Eine solche Sprache ist bereits in sich wahr, bevor man überhaupt einzelne Aussagen in ihr formuliert. Gäbe es eine solche Sprache und würden alle in der Welt sie sprechen, dann wäre sie Ausdruck der Identität der gesamten Menschheit. Diese Sprache wäre unsere Sprache in einem ganz umfassenden Sinne. Und kämen Wesen aus dem Universum, würden sie bald feststellen, dass diese Sprache ganz und gar charakteristisch für uns Menschen und unsere Welt ist. Man könnte uns mühelos anhand ihrer identifizieren. Doch die Chance ist vertan. Stattdessen gibt es nun viele Sprachen und viele Identitäten. Aber auch nach der Säkularisierung durch die Aufklärung, nach dem völligen Zurücktreten religiöser Erklärungen des Sprachursprungs, blieb die Faszination einer solchen Sprache bestehen. Zum einen wurden, wie bereits angedeutet, künstliche Sprachen entworfen, die sich aber nicht durchsetzten. Daneben wurde versucht, einzelnen Sprachen eine größere Nähe zur Wirklichkeit zuzuerkennen als anderen. So stritten im 18. Jahrhundert deutsche und französische Grammatiker darüber, welche Sprache dem Ordo Naturalis, der natürlichen Ordnung der Dinge, am ehesten entspricht. Das Französische natürlich, sagten die Franzosen natürlich. Denn dort heißt der rote Apfel Pomme Rouge. Zuerst wird, wie es ja auch der Natur entspricht, die Sache, der Apfel selbst genannt, dann seine Akzidenzien, also die Eigenschaft des Rotseins in diesem Fall. Während das Deutsche roter Apfel die natürliche Ordnung der Dinge verkehre. Es wird eine Eigenschaft genannt, frei schwebend, ohne zunächst diejenige Substanz zu bezeichnen, zu der sie doch gehört. Der obersächsische Grammatiker Johann Christoph Gottsched hält dagegen, natürlich ist das Deutsche natürlich. Im Deutschen heißt es völlig zu Recht, Ich sage euch, zuerst wird der genannt, der etwas tut, dann das, was er tut, schließlich derjenige, an den das Tun gerichtet ist. Und was liefern die Franzosen? Je vous dis, ich euch sage. Auf der Ebene einer universellen Sprache lässt sich also eine Identitätsbestimmung nicht sinnvoll durchführen. Auf der Ebene einzelner Sprachen wiederum kommt es zur Konkurrenz. Das zeigt sich bis in die Gegenwart, wenn auch eher politisch und sozial, weniger sprachtheoretisch motiviert, wie in dem zuletzt zitierten Beispiel des Apfels. Unterhalb der Ebene der universellen Sprache geht es also um die Verbindung zwischen Sprache und Identität für einzelne Kollektive, bis hin zu ganzen Sprachgemeinschaften, die ethnisch bestimmt oft als Volk bezeichnet werden, politisch zum Beispiel als Nation. In Definitionen von Kategorien wie Volk und Nation begegnet in deutschen Texten seit der frühen Neuzeit nahezu immer auch die Sprache. Auch andere Völker und Nationen werden durch ihre Sprache mitbestimmt, aber in Deutschland, wo aufgrund der Territorialstaatlichkeit ein überdachender politischer Körper in Form eines Reichs nur schwach oder gar nicht identitätsstiftend wirkte, wurde der Sprache eine besondere Aufgabe bei der Identitätsbildung zugewiesen. Natürlich ändern sich Bestimmungen von Größen wie Nation oder Volk über die Zeit stark. Auf eine sehr wichtige Entwicklung des damit zusammenhängenden Identitätsbegriffs will ich kurz hinweisen. Ich zitiere dabei bewusst aus keinem wissenschaftlichen Text, sondern aus einem Werk des populären Wissens, dem großen Brockhaus-Konversationslexikon von 1908. Nation. Gesamtheit der Staatsgenossen, die erbliche Stammes-, Sprach-, Sitten- und Kulturgemeinschaft, welche bestimmten Menschen, Massen und Familien ein eigentümliches Rassegepräge aufdrückt und sie von anderen abhebt. Die Nation gilt als etwas in der Natur Verankertes, letztlich als eine fast biologisch bestimmte Größe. Ihre Mitgliedschaft ist vererbt. Im Gegensatz dazu die Definition aus der gleichen Enzyklopädie, allerdings in einer Ausgabe um die letzte Jahrtausendwende. Nation. Begriff der politischen und sozialen Sprache, der den Rahmen bezeichnet, innerhalb dessen sich Menschen neben kultureller Eigenständigkeit vor allem politische Souveränität unter Verweis auf eine als gemeinsam angenommene Geschichte, Tradition, Kultur und Sprache zumessen. Wo die Nation zuvor als real existierende Größe den Menschen aktiv ein Rassegepräge aufdrückt, erscheint sie nun als bloßer Begriff, mit dem Menschen auch nicht etwa eine Tatsache beschreiben, sondern eine von ihnen lediglich angenommene, also nur so empfundene, gemeinsame Geschichte, Tradition, Kultur und Sprache. Die Verschiebung ist offensichtlich. Und wenn sie schon populäre Werke wie den Brockhaus prägt, dann umso mehr die aktuelle wissenschaftliche Beschreibung. Nach ihr entstehen Kategorien wie Nation und Volk, und die auf sie bezogenen kollektiven Identitäten grundsätzlich im Diskurs sind Resultate von Prozessen der Zuschreibung. Ganz anders stellt sich das dar, betrachtet man Darstellungen, in denen eine Identität postuliert wird, gefordert wird, behauptet wird. Solche Darstellungen finden sich häufig in politischen Texten. Ein kurzes Zitat aus einer Rede des damaligen tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel mit dem Titel »Übereuropäische Identität«. Die Europäische Union beruht, ich hebe die Wörter hervor, um die es mir jetzt geht, die Europäische Union beruht auf einem großen Ensemble zivilisatorischer Werte, deren Wurzeln zweifellos auf die Antike und das Christentum zurückgehen. Das Ensemble dieser Werte hat sein klar umrissenes Fundament und seine manifeste metaphysische Verankerung. Die Metaphorik ist bezeichnend. Die Rede ist vom Beruhen auf etwas, vom Wurzeln der Werte, von Grundlagen, von einem Fundament, von einer manifesten Verankerung. Havel blendet das diskursive, geschichtliche, menschengemachte von Identität aus. War er ein Reaktionär? Nein, natürlich nicht, im Gegenteil. Er befindet sich einfach in der Rolle desjenigen, der eine bestimmte Identität propagiert, und es liegt gewissermaßen in der Logik eines solch engagierten Behauptens von Identität, dass man sie nicht historisierend relativiert. Zu diesem argumentativen Duktus gehört fast immer, dass Identität als etwas der Zeitlichkeit Enthobenes und in sich Geschlossenes, nahezu Monolithisches präsentiert wird. Ein kurzer Sprung in die Erforschung individueller Identität. Der Psychoanalytiker Erik Erikson, ein bedeutender Vertreter dieser Forschung, beschreibt individuelle Identität so. Das bewusste Gefühl, eine persönliche Identität zu besitzen, beruht auf zwei gleichzeitigen Beobachtungen. Der unmittelbaren Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit und der damit verbundenen Wahrnehmung, dass auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen. Zentral ist zweierlei, die Kontinuität in der Zeit und die Reaktion der anderen. Tatsächlich kann etwas, das permanentem Wandel ausgesetzt ist, kein bestimmtes So-Sein, keine Identität entwickeln. Und immer gehört zur Identität auch die Alterität, zum eigenen, das andere. Erst im Blick der anderen und in unserem Bewusstsein von der Existenz dieses Blicks werden wir zu dem, der oder die wir sind. Und wie im Bereich der kollektiven Identitäten steht auch im Bereich individueller Identität das Verlangen nach und die Erfahrung von Kontinuität neben der Einsicht in deren Veränderung, die uns gerade für die Gegenwart von fraktalen Identitäten oder von Patchwork-Identitäten sprechen lässt. Es bleibt also ein Widerspruch und eine Spannung zwischen der gewünschten und behaupteten Festigkeit und Verbindlichkeit von Identität und der analytischen Einsicht in ihre Geschichtlichkeit, ihre Abhängigkeit vom menschlichen Urteil. Ein Ausgleich ließe sich vielleicht so finden. Ohne Frage sind Identitäten, individuelle wie nationale, ganz und gar der historischen Entwicklung anheimgestellt. Mit den Interessen der Teilnehmer am gesellschaftlichen Gespräch verändern sie sich. Das bedeutet aber nicht, dass Identitäten beliebig sind. Nicht aus jeder historischen Konstellation kann sich jede Identität entwickeln. Und hat sich einmal eine Identitätskonstruktion durchgesetzt, dann besitzt sie ontische Qualität. Dann sind die Dinge, wie sie sind, bis sie sich erneut verändern. Ganz entscheidend ist nun, meine Damen und Herren, und damit kehre ich zurück zur Sprache, ganz entscheidend ist nun, dass nahezu alles, was bislang über die Identität einer politisch-kulturellen Größe, wie einer Nation und zuletzt auch eines Individuums gesagt wurde, auch von der Sprache behauptet wurde und wird. Deutlich wurde bereits, dass in zahlreichen Definitionen der Größe Nation oder Volk Sprache als zentraler Faktor begegnet. Vereinfacht zusammengefasst, eine Nation oder ein Volk gelten unter anderem deshalb als Nation oder Volk, weil die Menschen die gleiche Sprache sprechen. Die Sprache, so die Behauptung, spiegelt diese Größen nicht nur, sondern trägt zur Konstitution und Wahrung der Identität bei. Dabei werden Sprache, Sprecher, also Volk, Gemeinschaft und der politisch-kulturelle Körper, neben der Nation ist es Reich, Vaterland und andere Begriffe, in das Verhältnis einer komplexen Balance gesetzt. Die Größen bedingen und stützen sich gegenseitig. Nicht immer geschieht die Bezugssetzung mit dem Pathos eines Autors der Barockzeit, der behauptet, dass das jetzige Deutschland noch dasselbe Deutschland ist, welches vor etlichen tausend Jahren gewesen. Und es sei zudem das einzige der europäischen Länder, das von fremder Macht gänzlich unbezwungen und von fremden Sprachen unverworren geblieben. Ja? Diese Korrelation von Macht, den politischen Körper, das Reich, Deutschland, die Sprache, die Kultur, diese prekäre Balance findet sich in unzählig vielen Texten. Schon in diesen wenigen Zeilen erkennt man den Versuch, für die Sprache wie für das Land eine historische Tiefe zu schaffen, eine Kontinuität zu konstruieren, in der beide Bestand haben und in einem Kern unberührt bleiben. Auch die Sprecher selbst werden einbezogen. Mit der Wiederentdeckung der Schrift Germania des antiken Geschichtsschreibers Tacitus im 15. Jahrhundert entwickelt sich ein Germanenmythos, der sich bis in das 20. Jahrhundert hält. Er endet punktgenau 1945. Germanen und Deutsche gleichermaßen gelten als tapfer, mannhaft, würdevoll, ehrlich, natürlich und so weiter. Unentsprechend gilt ihre Sprache als klar, edel, aufrichtig, stark, rein, als von einer besonderen Majestät erfüllt. Aus unserer heutigen Sicht eher nachvollziehbar formuliert diesen Zusammenhang Johann Gottfried Herder um die Mitte des 18. Jahrhunderts, wenn er die Nationalsprache als Gedankenschatz eines ganzen Volkes beschreibt. Denn dass Sprache vor allem in ihrem Wortschatz die Kultur einer Gemeinschaft in all ihren Facetten spiegelt, ist eine Selbstverständlichkeit. Die zahlreichen Wörterbücher, die an Akademien erarbeitet werden, zeugen davon. Die bisherigen Hinweise auf die ungemein enge Verflechtung von Sprache, Sprechern und politisch-kulturellem Körper in vielen Texten besagen, dass die Sprache für unsere Identität wichtig ist, aber sie beantworten noch nicht die Eingangsfrage, warum sie es ist. Die Antwort darauf hängt letztlich mit zwei fundamentalen Funktionen zusammen, die der Sprache für den Menschen immer wieder zugesprochen werden. Der Funktion, die Welt intellektuell anzueignen und der Funktion, Gemeinschaft zu ermöglichen und zu sichern. Die gemeinschaftsbildende Funktion ergibt sich für viele Autoren aus der Sicht des Menschen als Zoon Politikon, als Gesellschaftswesen. Neben diese kommunikative Funktion der Sprache tritt die der kognitiven Strukturierung der Welt. Wir verweisen mit den Wörtern auf die Dinge der Welt und verorten uns so in ihr. Viele Autoren nennen beide Funktionen als zentral und das Wechselspiel zwischen der kommunikativen und der kognitiven Funktion von Sprache kommt gut in einer Formulierung von Gottfried Wilhelm Leibniz zum Ausdruck. In der Tat glaube ich, sagt er, dass wir ohne den Wunsch, uns verständlich zu machen, niemals die Sprache ausgebildet hätten. Nachdem sie aber einmal gebildet war, dient sie dem Menschen auch dazu, Überlegungen für sich selbst anzustellen. Wörter sind für Leibniz Rechenpfennige des Verstandes, Denkhilfen, mittels derer der Mensch seinem Denken Strukturen verleiht und ohne die niveauvolles, abstraktes Denken unmöglich ist. Lenkt man nun den Blick auf die Unterschiede zwischen den Sprachen, dann gelangt man bald zu einer Position, wie sie Wilhelm von Humboldt in geradezu klassischer Weise vertrat. Der Mensch, so schreibt er um die Mitte des 19. Jahrhunderts, lebt mit den Gegenständen hauptsächlich, ja sogar ausschließlich so, wie die Sprache sie ihm zuführt. Von klein auf lernen wir unsere Welt also über die Sprache kennen, entlang der Linien, die eine jede Sprache in ihrer Grammatik und ihrem Wortschatz uns vorgibt. Und mit jeder fremden Sprache, mit jedem Satz neuer Rechenpfennige, gewinnen wir, so Humboldt, einen neuen Standpunkt in unserer Weltansicht. Wir sehen die Welt also anders, je nachdem, in welcher Sprache wir uns mental bewegen. Der Gedanke hat bis heute Bestand und spielt etwa dort eine Rolle, wo die Einflüsse verschiedener Sprachen auf die Wahrnehmung von Farben oder von Zeit und Raum untersucht werden. Dass all das einen unmittelbaren Einfluss auch auf unsere Identität haben kann, ist offensichtlich. Wenn eine Sprache durch ihre bestimmten Strukturen unser Denken beeinflusst, dann werden wir mit einer anderen Sprache auch mehr oder weniger zu anderen Menschen. Sprachen kann man dann, folgt man dieser Auffassung, nicht folgenlos gegeneinander austauschen. Wie eine Jacke, die wir tragen, gegen eine andere. Wie brisant diese Zuordnung von Sprache und Denken sein kann, wird deutlich, wenn wir die Überzeichnungen betrachten, die mit der Auffassung immer wieder einhergehen. Ein Beispiel von vielen. Die englische Kafka-Übersetzerin Willa Muir schreibt 1959, ich habe den Eindruck, dass die Gestalt der deutschen Sprache das Denken derjenigen beeinflusst, die sie verwenden und sie dazu veranlasst, Autorität, Willenskraft und zielgerichtete Dynamik überzubewerten. Eine Sprache, die Kontrolle und rigide Unterordnung betont, muss dazu neigen, dasjenige zu formen, was wir Machtmenschen nennen. Muir begründet das mit der im Vergleich zum Englischen größeren Länge der deutschen Sätze und der Tatsache, dass das finite und im Hinblick auf die Bedeutung relevante Verb in der sogenannten Satzklammer am Satzende steht und den Satz gewissermaßen von hinten kontrolliert. So leitet sie, wie sie schreibt, Hitlers Reich aus dem Bau des deutschen Satzes ab. Das ist die ins Absurde überzeichnete Variante der These, wonach Sprache und Denken, das heißt hier Sprache und Identität, sich gegenseitig bedingen. Die These als solche fordert solche Überzeichnungen keineswegs. Aber man sieht, wie sich die Identitätsfrage ideologisch aufladen lässt. Letztlich also, so könnte man die Frage nach den Gründen für die große Bedeutung der Sprache für unsere Identität beantworten. Liegen diese Gründe in der Rolle, die die Sprache für die Bildung von Gemeinschaft und für die intellektuelle Aneignung der Welt spielt? Wie verhält sich das nun mit der Beziehung zwischen Sprache und Identität unterhalb der Ebene einer ganzen Sprache, einer geschlossenen Sprachgemeinschaft, zum Beispiel bei den Dialekten oder den gesellschaftlichen Erscheinungsformen einer Sprache? Ein kurzer Blick zurück. Bis ins 16., 17. Jahrhundert konnte man, etwas pointiert gesagt, kein schlechtes Deutsch sprechen. Ein verbindlicher sprachlicher Standard, an dem so etwas wie gutes oder schlechtes Deutsch hätte gemessen werden können, also das, was man heute gemeinhin als Hochdeutsch bezeichnet, existierte noch nicht. Es gab kaum Grammatiken und Wörterbücher. Ein Sprachgelehrter der Barockzeit regt sich auf, die Leute denken wohl, sie würden nur reden, um verstanden zu werden. Wer nun einwendet, was auch sonst, der übersieht die identitätsstiftende Rolle der Sprache innerhalb der Gemeinschaft. Diese Rolle der Sprache, es geht also nicht mehr um eine Einzelsprache wie Deutsch, Englisch, Französisch, sondern um die Erscheinungsform von Sprache unterhalb dieser Gesamtsprache, innerhalb der Gemeinschaft. Diese Rolle der Sprache bei der Identitätsbildung innerhalb der Gesellschaft blitzt schlagartig in einem Satz auf wie, die spricht ja nicht mal anständig Hochdeutsch. Das anständig ist das Entscheidende hier. Die Verwendung einer bestimmten Sprachform wird gesellschaftlich bewertet. Oder sein Hochdeutsch ist ja gar nicht gut. Gesellschaftliche Integration oder eben Ausgrenzung in Bezug auf das Deutsche ist erst mit der Etablierung eines Standards möglich geworden. Mit dem Dialekt geht das nicht so einfach. Die spricht ja nicht mal anständig Schwäbisch. Oder sein Bayerisch ist ja gar nicht gut. Es lässt ein weniger an soziale Ausgrenzung als an Kommentare bei der Auswahl von Schauspielern für ein Volkstheater denken. Allerdings funktioniert dieses Beispiel nur deshalb, weil ich die Sätze über das Schwäbische und das Bayerische nicht im jeweiligen Dialekt, sondern Hochdeutsch, also in der Standardlautung ausgesprochen habe und zugleich in einer Weise, die die soziale Herablassung des Sprechers deutlich werden ließ. Denn natürlich gibt es auch das Gegenteil, dass ein Dialekt oder die Sprache einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe, man denke nur an Jugendliche und ihre Sprache, zumindest in bestimmten Situationen ein höheres Prestige genießt als die Standardsprache, das Hochdeutsche. Zur Identität dieser Gruppen gehört dann auch, dass man so spricht wie sie. Wer etwa in einem Dorf mit dem Dialekt aufgewachsen ist und dann in der Stadt studiert hat, nun als Sprecher des Hochdeutschen zu einem Besuch ins Heimatdorf zurückkehrt, kann sich auch wegen seiner Sprache dem Vorwurf ausgesetzt sehen, er sei ein ganz anderer geworden, denke wohl möglich, dass er etwas Besseres sei. Hier klingt etwas an, was in der Geschichte der Reflexion über Sprache immer wieder begegnet. Die Unterscheidung in eine Sprache der Nähe und eine Sprache der Distanz. Diese Unterscheidung ist nicht identisch mit dem in der Sprachwissenschaft gängigen Begriffspaar Nähesprache und Distanzsprache, sondern geht darüber hinaus, schließt es gewissermaßen ein, geht darüber hinaus. Gemeint ist die Unterscheidung zwischen einer Sprache, die unmittelbarer Ausdruck unserer Identität ist, im Gegensatz zu einer Sprache, die wir später erlernen. Der italienische Dichter Dante Alighieri trifft eben diese Unterscheidung schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Volkssprache, sagt er, nennen wir die, die wir ohne alle Regel, die Amme nachahmend, empfangen. Das ist die Muttersprache, der eine später erlernte Sprache gegenübersteht. Von diesen beiden, so Dante, ist die edlere die Volkssprache, weil sie uns natürlich ist, während jene, die erlernte, eher als etwas Künstliches besteht. Über Jahrhunderte wurde der jeweiligen Muttersprache auch dem Deutschen das Lateinische gegenübergestellt. Das heißt, Deutsch als Sprache der Nähe, das Lateinische als Sprache der Distanz. Nur die Muttersprache ist uns auf und sogar in den Leib geschrieben. Wer Deutsch spricht, so heißt es auch in einem Text im späten 19. Jahrhundert, spricht es aus seinem eigenen Inneren heraus. Eine fremde Sprache dagegen ist für uns kalt. Diese fremde Sprache aber war nicht immer das Lateinische, oft war es auch das Französische. Heute ist es für viele das Englische. Aber es konnte auch das Deutsche selbst sein, in seiner hochdeutschen standardsprachlichen Fassung, das dann dem Dialekt gegenübergestellt wurde. Und der Dialekt ist dann die Sprache der Nähe, das Hochdeutsche die Sprache der Distanz. Das findet sich auch auf nationaler Ebene. Etwa, wenn das österreichische Deutsch von seinen Sprechern gegen die bundesdeutsche Varietät verteidigt wird, weil die als hart oder gebellt, wie es in Texten heißt, in jedem Fall als fremd empfunden wird. Gefürchtet wird, wie ein Autor schreibt, eine Aufnordung unserer Sprache, die dann nicht mehr als Ausdruck der Identität ihrer Sprecher betrachtet wird. Soweit zur sprachlichen Identität gesellschaftlicher Gruppen. Unterhalb dieser Ebene noch einmal bleibt zu erwähnen die Identität des Einzelnen, der sich auch in seiner Gruppe noch immer etwas ganz Individuelles in seiner Sprache bewahrt. Bisweilen feiern wir dieses Individuelle geradezu bei Schriftstellern etwa. Gelegentlich äußern sich Autoren zu dem besonderen Verhältnis, das sie zu ihrer Sprache haben. Günter Grass hat sein letztes Buch als Liebeserklärung bezeichnet, eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache. Und der gegenwärtige Träger des Kulturpreises Deutsche Sprache, der Äthiopier Asfa Wossen Aserate, sagt in seiner Dankesrede: Es ist bekannt, dass jede Sprache auch mit einer bestimmten Formung des Charakters, der Denkungsart, der Art zu sein einhergeht. Worin der Charakter des Deutschen nun genau besteht, das kann ich beim besten Willen bis zum heutigen Tag nicht sagen. Aber ich fühle bis heute, dass ich eine andere Wesensart annehme, wenn ich Deutsch spreche. Das ist keine wissenschaftliche Analyse und soll auch keine sein. Die Sätze sollen nur als Beleg dienen, dass die intuitive Annahme einer engen Verbindung, die emotionale Annahme einer engen Verbindung von Sprache und Identität sehr weit verbreitet ist. Abschließend will ich kurz auf einen Punkt eingehen, der in dem Zitat des österreichischen Autors deutlich wurde, der eine Aufnordung der Muttersprache durch die bundesdeutsche Variante des Deutschen fürchtete. Was, wenn die identitätsstiftende Funktion der Sprache gefährdet ist? Was könnte sie gefährden? Wenn es zutrifft, dass die Propagierung von Identität mit Konzepten von Kontinuität und Solidität einhergeht, dann muss Veränderung, Wandel als grundsätzlich gefahrvoll gelten. Und da die Beziehung zwischen Sprache und Identität oft als sehr eng gedacht wird, kann ein Wandel der Sprache also auch als Wandel und Gefährdung der Identität betrachtet werden. Und genau so ist es. Letztlich steht hinter dieser Besorgnis die Furcht, ein zu starker sprachlicher Einfluss von außen könne dazu führen, dass die eigene Sprache die beiden zentralen Funktionen, die ihr zukommen, nicht mehr hinreichend erfüllt, uns durch sie in der Welt zu verorten und die Gemeinschaft zu sichern. Anstelle von vielen möglichen Zitaten nur zwei. Durch die Sprachverderbnis wird die Rede und der deutsche Geist verfremdet, die rechte Art verunartet. Der Text klingt nach Entartung, stammt aber von 1647. Ja? Durch die Sprachverderbnis wird die Rede und der deutsche Geist verfremdet, die rechte Art verunartet. Ich springe etwa 350 Jahre nach vorne in das Jahr 2000 und zitiere: Der Wortschatz einer Sprache könnte als ihr Genom bezeichnet werden. Ein Wort ist gleich ein Gen. Zufälle, Mutationen auf einmal zerstören den Phänotyp. Die Begrifflichkeit ist moderner und der neue Text kritisiert nicht die Präsenz französischer Wörter im Deutschen wie der alte, sondern die englischer Wörter. Aber das Argument ist strukturell das gleiche. Etwas, das sozusagen von Natur aus mit festen Eigenschaften versehen ist, droht in seinem Kern verändert zu werden. Die Sprache und mit ihr die Identität der sie Sprechenden, der Deutschen oder der europäischen Länder, wie es in dem Text eines Vereins der Sprachpflege heißt, der die, Zitat, kulturelle Selbstbehauptung dieser Länder durch die Verwendung englischer Wörter und Wendungen aktuell bedroht sieht. Englische Wörter im Deutschen mögen einem aus unterschiedlichen Gründen missfallen, aber das Deutsche geht an ihnen nicht kaputt. Es hat einen großen Magen und kann viel verkraften. Wandel ist konstitutiv für Sprache und gesetzliche Regelungen, wie sie etwa in Frankreich existieren, werden in Deutschland kaum umsetzbar sein. Ich will nicht ohne ein Wort zu einer noch aktuelleren Entwicklung schließen, die Art und Weise, wie auf die Gegenwart von Flüchtlingen in unserem Land sprachpolitisch reagiert werden könnte oder sollte. Das Thema wurde ja auch in Bezug auf diesen Akademientag bereits von den Medien aufgegriffen. Aswa Wossen Aserate sagte, er nehme eine andere Wesensart an, wenn er Deutsch rede. Rauben wir den Flüchtlingen ihre Identität, wenn wir sie veranlassen, Deutsch zu lernen? Nein. Auf der Kenntnisstufe, die beim Spracherwerb von Flüchtlingen eine Rolle spielt, geht es nicht um die Sicherung oder die Preisgabe von Identität, sondern um die Vermittlung der Fähigkeit, sich überhaupt im gesellschaftlichen Raum dieses Landes bewegen zu können. Die Förderung des Sprachunterrichts für Flüchtlinge ist uneingeschränkt sinnvoll. Heißt das, dass wir sie dazu veranlassen sollten, letztlich auf ihre eigenen Sprachen zu verzichten? Nein. Wie wir in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich sprechen mögen, so mögen auch Sie dies tun. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Andreas Gard war das, Professor für germanistische Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte an der Uni Kassel, mit seinem Einführungsvortrag des diesjährigen Akademientags zum Thema Sprache und Sprachen. Ja, und auf das Thema Flüchtlinge und Sprache, da kommen wir auch gleich nochmal zurück. Ich habe mich nach dem Vortrag nämlich nochmal mit Andreas Gard darüber unterhalten. Ich fand seinen Beitrag super spannend, aber viel zu kurz und ich hatte danach noch einige Fragen. Zuallererst habe ich ihm eine ganz allgemeine gestellt, und zwar, ob diese große Bedeutung, die er der Sprache für die Identität beimisst, in der Sprachforschung ein Paradigma ist, also allgemeine Lehrmeinung.
Also die Wissenschaft hat sich in Anführungszeichen schon immer damit befasst. Aber zum Beispiel in der Philosophie immer ein Thema, welche Rolle spielt die Sprache für unser Selbst, für die Herausbildung unseres Selbst. Und im 20. Jahrhundert dann gab es zunehmend auch empirische Untersuchungen zu dem Thema. Es gibt selbstverständlich unterschiedliche Positionen und die unterscheiden sich maßgeblich auch darin, inwieweit die Sprache unser Denkvermögen, unser Denken prägt. Da gibt es eine universalistische Position, die davon ausgeht, dass das irrelevant ist, die Unterschiede zwischen den Sprachen irrelevant ist. Und es gibt Untersuchungen, die das Gegenteil belegen oder eben versuchen, die Gegenposition stark zu machen, wonach eine einzelne Sprache einen großen Einfluss auf unser Denken hat. Das bedeutet, dass sich unser Denken und unsere Identität als Sprachbenutzer ändert, wenn sich die Sprache ändert. Dazu gibt es, wie gesagt, Untersuchungen.
Können Sie da mal Beispiele erläutern?
Es gibt Beispiele aus der Grammatik und es gibt Beispiele in Bezug auf den Wortschatz. Schon im 19. Jahrhundert hat man sich das gefragt. Man hat festgestellt, dass Sprachen unterschiedliche Strukturen haben. Es gibt die sogenannten flektierenden Sprachen. Dazu zählt das Deutsche, viele andere europäische Sprachen. Und es gibt Sprachen, da werden grammatische Informationen anders vermittelt, etwa isolierende Sprachen. Und fragte man sich, wenn die Strukturen so unterschiedlich sind, dann muss das doch irgendeinen Einfluss auf das Denken haben. Ich gebe mal ein Beispiel, das von Frau von Stutheim auf dem Akademientag selbst gegeben hat. Und zwar geht es um die grammatische Kategorie des Aspekte. Das haben einige Sprachen, sind sogenannte Aspektsprachen, etwa das Englische, aber auch das Spanische, das Russische, Arabische. Das sind Sprachen, die etwas haben, was man im Englischen als Verlaufsform kennt. I am reading. Das haben wir im Deutschen nicht. Dann muss ich sagen, ich bin gerade beim Lesen oder ich bin am Lesen, aber ich bin lesend. Das geht nicht im Deutschen. So, nun hat man Sprechern dieser Sprachen ein Bild gezeigt. Man sieht ein Auto auf ein Dorf zu fahren. Und Sprecher, die Aspektsprachen sprechen, tendieren dazu zu sagen, das Auto fährt auf der Landstraße. Sprecher, die keinen Aspekt haben, also wie das Deutsche sagen, ein Auto fährt auf ein Dorf zu, wie ich es auch eben gesagt habe. Man kann auch das andere sagen als jeweiliger Sprecher, aber von der Häufigkeit ist das die Verteilung. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass Englische etwa die Möglichkeit des Verlaufs anbietet, während das Deutsche eben diese Verlaufsform nicht hat. Und deswegen sieht man eher das Resultat. Das kann man auch mit Versuchen über Eye-Tracking, also der Augenbewegungen, untermauern. Dann sieht man eben, wie die Augen beim Sprechern des Deutschen eher zwischen dem Dorf und dem Auto hin und her springen, während bei Sprechern des Englischen die Augen eher bei einem Videofilm etwa auf dem fahrenden Auto bleiben. Ja, solche Untersuchungen gibt es, aber die Frage ist, was bedeutet das? Was hat das für Folgen? Das ist sehr schwer zu sagen. Damit ist man sehr schnell im Bereich der Spekulation.
Wahrscheinlich ist das jetzt auch eine spekulative Frage, aber vielleicht haben Sie auch eine Antwort drauf. Ich finde nämlich die Frage nach der Kausalität ganz spannend. Also ob man das umkehren kann. Also platt gesagt, wenn ich jetzt Englisch lerne, lerne ich dann möglicherweise auch mehr sozusagen den Verlauf im Blick zu haben und weniger das Ziel. Ich bleibe jetzt mal in dem Bild von eben. Oder anders gesagt, allgemeiner gesagt, lerne ich anders zu denken, wenn ich eine andere Sprache lerne?
Also was diese grammatischen Dinge angeht, das ist sehr schwierig zu beweisen. Hat das Konsequenzen oder gleichen Sie nicht bestimmte Sachen aus dann durch andere Möglichkeiten, die Ihnen die Sprache bietet oder eben nicht bietet? Gibt es da keinen Ausgleich, sodass Sie da wieder auf ein sozusagen kognitives Niveau kommen? Also eindeutige Beweisführungen sind sehr schwer zu finden. Leichter ist es im Wortschatzbereich. Stellen Sie sich vor, Sie verfügen über eine Sprache, die einen differenzierten technischen Wortschatz hat. In einer anderen sind Sie gezwungen, sich eine Sprache auszudrücken, die den nicht hat. Dann sind Sie sehr schnell am Ende Ihrer Weisheit. Sie wollen komplexe Zusammenhänge in einem Dialekt ausdrücken. Es geht schon in der eigenen Sprache so. Das funktioniert dann oft nicht. Dann spüren Sie sozusagen die Grenzen. Ja? Aber bei grammatischen Zusammenhängen ist eine Beweisführung, dass unser Denken anders gelenkt wird, dass die Engländer anders denken, weil sie andere Syntax Strukturen haben, schwer zu führen. Schon gar, wenn man sozusagen Qualitätshierarchien aufbauen will. Einfache Sprache, einfaches Denken. Das wurde gemacht. Es gibt nationalistische Interpretationen dieser Überlegungen, aber das verbietet sich, weil es überhaupt keine Möglichkeit eines schlüssigen Beweises gibt.
Aber es scheint ja zumindest Nachweise zu geben oder Indizien dafür, dass tatsächlich die Sprache, die wir verwenden, auch sozusagen die Art, wie wir Erfahrungen machen, prägen. Also ich habe Beispiele gelesen zu Raum, da hat es was mit Himmelsrichtung zu tun, zu Zeitwahrnehmung.
Das gibt es in der Tat. Die Abläufe von Handlungen sind in unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich strukturiert. Das sieht man schon an diesem Aspektbeispiel, das ich gegeben habe. Aber was das für Folgen, ich komme nochmal auf die Konsequenzen. Sind das nur oberflächliche Sachen oder sind wir in einer Weise wirklich andere Menschen, die in irgendeiner Weise, die eine Rolle spielt, etwa im gesellschaftlichen Verkehr? Ja, diese Folgerungen und diese Konsequenzen zu ziehen, das traut sich auch niemand, der seriös arbeitet. Man beschreibt das eher, ja, und findet die größten Unterschiede eigentlich nur dann, wenn man in Sprachen oder zu Sprachen geht, die aus europäischer Perspektive gerne als exotisch bezeichnet werden. Also etwa Indianersprachen im brasilianischen Urwald. Ja, da gibt es solche Untersuchungen.
Gibt es denn auch Untersuchungen zur Korrelation zwischen sozusagen typischen Eigenschaften von Menschen, also jetzt nicht Blickrichtung und so, sondern wirklich Eigenschaften, Charaktereigenschaften und Sprachen?
Ja, das wurde immer gemacht. Es wurde immer gesagt, zum Beispiel gibt es in Deutschland die Tradition, es gab bis 1945 so eine Art Germanenmythos. Da wurde immer gesagt, die Deutschen sind wie ihre Sprache markant, wuchtig, klar, natürlich, zuverlässig. während die Romanen, die Franzosen insbesondere, oberflächlich zwar ganz nett anzuschauen sind, romantisch, aber irgendwie romantisch, ein bisschen unseriös und schillernd, ja. Aus französischer Perspektive umgekehrt ist das, was bei uns markant, wuchtig und klar ist, plump und unelegant, ja. Und das eigene ist, was wir als oberflächlich und schillernd angesehen haben, gilt dann als besonderer Ausdruck von Esprit.
Okay, also es ist, wir bleiben in Klischees verhaftet und ordnen diese dann der Sprache einfach nur zu letztendlich.
Letztendlich, ja. Also eine Beweisführung ist da nicht sinnvoll.
Okay, dann bleiben wir mal beim Wortschatz, weil da gibt es ja auch so bei uns ganz nah im eigenen Sprachgebrauch Beispiele. Es gibt ja Leute, die fordern eine geschlechtergerechte Sprache, schon auch mit dem Ziel, möglicherweise mehr Gleichberechtigung damit zu bewirken oder das Denken zu verändern. Das schwingt ja immer so ein bisschen mit. Mhm. Ist das dann auch was, wo Sie sagen, naja, nette Idee oder auch nicht nette Idee, aber nicht nachweisbar der Effekt? Oder wo Sie sagen, ja, das kann durchaus sein, dass das das Denken oder Wahrnehmung verändert?
Ja, das Letzte, was Sie gesagt haben, trifft zu. Das sagt man als Wissenschaftler nicht so gern. Das kann durchaus sein. Man würde gerne da etwas Bündigeres sagen. Aber nehmen Sie mal diese sogenannte Genderisierung der Sprache. Ja, es gibt im Deutschen ein generisches Maskulinum. Das heißt, die maskuline Form schließt Frauen mit ein. Also, wenn Sie sagen 100 Bürger, da können auch Frauen dabei sein. Ja, oder 100 Lehrer können auch Frauen dabei sein. Und das ändert sich ja, indem man den Politiker grundsätzlich von Bürger und Bürgerinnen sprechen. Ja, oder die Studenten werden in Studierende umbenannt. Man wählt also eine Form, die die Frauen präsenter macht. Wenn man das macht, muss man irgendwie glauben, dass die veränderte Struktur einen Einfluss hat auf die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Sonst gibt das keinen Sinn, sonst kann man sie auch lassen. Ja? Und das liegt dem zugrunde. Und wenn es tatsächlich so ist, die Frage kann jeder für sich beantworten. Treten Frauen stärker in das öffentliche, gesellschaftliche Bewusstsein dadurch, dass diese Doppelformen verwendet werden? Wenn man sagt ja, dann ist es sinnvoll, das zu machen. Wenn man sagt nein, dann kann man es auch lassen. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das tatsächlich einen Effekt hat, wenn Sie immer wieder die weibliche Form dabei haben. Auch hier geht es weniger um Beweise, weil die Sache eher gesellschaftlich-politisch entschieden wird.
Es gibt also keine empirische Untersuchung dessen, was so eine gendergerechte Sprache möglicherweise bewirkt.
Das mag sein, dass es Untersuchungen gibt. Mir sind jetzt keine bekannt, aber wie gesagt, die Entscheidung ist zunächst mal eine politische und die ist schon gefallen. Ja? Die Frage ist nur, wie weit geht man? Muss jetzt, sagen wir mal, der Negerkönig, Pippi Langstrumpf, Südseekönig genannt werden? Das ist für jeden einzelnen Fall zu klären und hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Das ist eine politische Angelegenheit.
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, noch mal auf Sprache und Denken und verschiedene Sprachen und verschiedenes Denken. Ich habe mich gefragt und ich glaube, die Frage taucht auch immer mal wieder in der Sprachforschung auf, inwieweit Sprache möglicherweise zu Teilen auch angeboren ist. Also gibt es jenseits des Erlernten oder Sozialisierten auch sowas wie, ich sag mal, universelle Basiselemente, die man per se mit Geburt mitbringt?
Da haben Sie einen großen Richtungsstreit in der Sprachwissenschaften, zwar international angesprochen. Es gibt so eine universalistische Linie, in der Tat, ja, für die der Name Noam Chomsky besonders bekannt ist, die also von einem angeborenen Sprachvermögen sprechen. Und es gibt die Gegenlinie, die in verschiedenen Unterschulen verfällt, die sagen, dass der soziale Kontakt das Entscheidende ist. Ja, dass wir also sozusagen über die Sozialisation die Kategorien erfahren und in eine Sprache hineinwachsen und dann mit der Sprache die Inhalte und die Form des Denkens übernehmen. Das ist, also wenn man es pointiert sagen würde, ist es eine Art linguistische Glaubensfrage, auf welche Seite man sich stellt. Je stärker man kulturelle Aspekte einbezieht, desto eher wird man diese einzelsprachlichen Unterschiedlichkeit, also die nicht-universalistische Linie, favorisieren.
Also das heißt, ich halte jetzt mal so als Zwischenergebnis fest, wir können jetzt nicht wirklich diese Henne-Ei-Frage klären. Beeinflusst jetzt Denken Sprache oder Sprache Denken? Ist Sprache nur erlernt oder gibt es eine Basis? Man kann das jetzt nicht abschließend klären. Aber Fakt ist, Sprache hat eine große Bedeutung für Identität. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass tatsächlich der Verlust sprachlicher Identität zu psychischer Instabilität führt. Und man kennt diese Beispiele aus der Geschichte, dass die Unterdrückung von Sprache auch ein Herrschaftsinstrument ist. Gibt es dazu gesicherte Erkenntnisse, was tatsächlich mit einem passiert, wenn einem verboten wird, die eigene Sprache zu sprechen oder wenn die unterdrückt wird?
Also das sieht man ja, wenn man die Nachrichten anschaltet und dann gibt es immer mal wieder Informationen über Sprachreglementierung der einen oder anderen Art. Ja, das verboten ist, bestimmte Sprachen zu sprechen oder dass das Gegenteil verlangt wird, dass in zweisprachigen, dreisprachigen Gegenden oder Ländern die Straßenschilder in den verschiedenen Sprachen ausgewiesen werden müssen. dass Sprache ein ganz wichtiger Punkt für die auch, ich will jetzt mal sagen, nationale Selbstbestimmung spielt oder für die Selbstbestimmung von Gruppen, ist überhaupt nicht zu übersehen. Ja, es gab immer wieder Proteste, wenn es nicht möglich war, die eigene Sprache zu sprechen. Es gibt immer wieder Zugeständnisse. Wir haben eine europäische Sprachenkarte zum Schutz der Minderheitensprachen. Sprache ist immer ein Politikum gewesen und wird es auch immer bleiben. Und das gilt für die Großgruppen, also für eine ganze Nation, für eine ganze Sprechergemeinschaft, gilt aber auch für kleinere Gruppen. Es gibt unzählige Bemerkungen, das kennen wir ja auch aus dem Alltag, dass jemand sagt, wenn ich privat bin, dann rede ich Dialekt. Da rede ich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Als sei die eine Sprache mir näher, das ist immer die Sprache, die mich wirklich prägt, der Dialekt, und als sei die Hochsprache mir entfernter, die nehme ich in offiziellen Situationen. Ja, das haben Sie auf allen Ebenen, das haben Sie im Dialekt versus Hochsprache. Das haben Sie etwa, wenn österreichische Autoren sich darüber beschweren, dass die deutschen Lektoren Ihnen vielleicht die Austriazismen aus den Büchern rausstreichen wollen, weil die in Deutschland nicht verstanden werden, also für Schrank Kasten zu schreiben oder für Blumenkohl Kaffiol zu schreiben. Und häufig haben Sie solche Zitate, solche Bemerkungen, das Hochdeutsche ist so gespreizt, das ist so glatt und so weiter. Der Dialekt, das ist, da kann ich mich viel stärker mit identifizieren. Die Psychologie befasst sich natürlich im Zuge des Spracherwerbs mit solchen Fragen, hat das schon immer gemacht. Für die Individualsprache spielt das eine große Rolle, aber wenn Sie die Folgen eines Verbots, das, solche Untersuchungen kenne ich nicht, aber ich will es nicht ausschließen, dass es sie gibt.
Dann bleiben wir nochmal bei den Sprachen, die gesprochen werden sollten sozusagen. Die Frage nach der Sprache, die gesprochen werden soll, die stellt sich ja auch gerade angesichts der hohen Migrationszahlen im vergangenen Jahr bei uns wieder aktuell. Es gab viel Diskussion in der Vergangenheit schon über das Lernen der deutschen Sprache bis hin zu dem Wunsch, dass doch bitte Migrantenfamilien auch zu Hause Deutsch sprechen sollen. Und auch beim Akademientag, da gab es ja einen ganz interessanten Vorschlag. Und zwar, die Integration der Zuwanderer solle auch sprachlich keine Einbahnstraße sein. Das hat die Hamburger Sprachwissenschaftlerin Angelika Redder gesagt und fordert, dass deshalb nicht nur Zuwanderer Deutsch, sondern wir auch die Sprachen der Zuwanderer lernen sollen. Ist das aus Ihrer Perspektive ein sinnvoller Vorschlag?
Also ich glaube nicht, also ich habe mit Frau Redder gesprochen, soweit ich weiß, hat sie nicht das nicht gefordert, sondern sie hat es als Möglichkeit in den Raum gestellt. So habe ich das auch verstanden. Es geht darum, dass sich die Gruppen irgendwie in irgendeiner Weise annähern. Das heißt nicht, dass die Flüchtlinge aufgehen in der Gesellschaft in dem Sinne, dass sie ihre Konturen verlieren, ja, sondern es geht darum, dass sie zunächst mal überhaupt Gelegenheit haben, teilzuhaben am gesellschaftlichen Gespräch. Das geht nur, indem sie Deutsch lernen. Wenn sie in der Familie auch sprechen würden, was ich für sehr unwahrscheinlich halte zunächst mal, jeweils in der ersten Generation, wenn sie in der Familie auch Deutsch sprechen würden, würde das schneller gehen, sicher, ja. Aber das macht man gerade oft nicht, weil gerade die Eltern dann die eigene Identität sichern wollen, indem sie mit ihren Kindern ihre eigene Sprache sprechen, die dann oft die Kinder in der zweiten Generation sehr gut Deutsch sprechen, ja, und die Eltern Deutsch zum Teil gar nicht oder kaum sprechen. Wenn jetzt der nächste Schritt der wäre, dass man sich auch darauf einlässt, eine fremde Sprache und damit die Kultur, die ja an der Sprache klebt sozusagen, ja, mitlernt, ist das sicher ein Gewinn. Als Forderung wäre das nicht sinnvoll, wird sich auch nicht durchsetzen lassen und war, soweit ich das beurteilen kann, auch nicht so gemeint.
Etwas überspitzt formuliert von mir. Ich habe noch eine Frage, ein bisschen in eine andere Richtung. Also wir haben jetzt über verschiedene Landessprachen gesprochen, über verschiedene Dialekte und auch verschiedene Sprachen einzelner sozialer Gruppen oder Subkulturen. Das ist ja die eine Sache, aber es gibt ja noch andere sprachliche Einflüsse. Ein weiteres Thema beim Akademientag war ja auch die digitale Kommunikation. Wie verändert die Ihrer Ansicht nach unsere Sprache?
Also es gibt so einige Einflüsse von, die, ja, sagen wir mal, die häufig kritisch gesehen werden. Das ist das eine, was Sie nannten. Andere sind sowas wie englische Wörter im Deutschen. Ja? Und bei beiden Phänomenen muss man zweierlei unterscheiden. Das eine ist der Einfluss auf die Sprache, die Struktur der Sprache selbst. Also auf den Wortschatz, die Grammatik, die Aussprache, die Schreibung und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist die Art des Kommunizierens. Offensichtlich hat sich die Art des Kommunizierens geändert, wenn Sie heute mit dem Smartphone WhatsApp oder Bremer-Nachrichten schicken. Das gab es früher nicht, da hat sich etwas geändert. Ja, die Frage ist, ändert sich das in der Sprache? Würde man in einer Grammatik des Deutschen oder in einem Wörterbuch des Deutschen andere Regeln oder andere Wörter finden? Gar nicht so viel, wie man denkt. Der Einfluss ist wesentlich geringer. Also was den Wortschatz angeht, wüsste ich nicht. Ich weiß nicht, ob LOL je im Wörterbuch stehen wird. Wahrscheinlich ist es schon wieder unmodern geworden. Die Jugendlichen, aber auch Erwachsene, die in WhatsApp mühelos einfach drauf lostippen, ich mache das auch, die würden aber, wenn sie in einer anderen Schreibsituation sind, sehr wohl wissen, dass sie das so nicht können. Das ist die Regel, ja, dass die sehr wohl merken, wenn sie einen Brief an irgendjemanden oder eine E-Mail, eine offizielle, mehr oder weniger offizielle versenden, dass sie da anders schreiben müssen. Der Einfluss auf die Sprache ist viel geringer, als man denkt. Der
also auch nicht dadurch, dass wir einfach in kleineren Häppchen schreiben oder Kommunikation schneller ist oder...
Also, das kommt auf die Schreibsituation an. Es gibt noch keine Untersuchung darüber, ob die Schulaufsätze in kürzeren Häppchen geschrieben werden. Ja?
140 Zeichen.
Das wäre ja sozusagen, genau. Das wäre so ein Resultat. Das hängt ganz stark von der Schreibsituation ab. Was es allgemein gibt, ist ein Annähern von Mündlichkeit und Schriftlichkeit ein wenig. Es gibt sozusagen durch die Verbreitung bestimmter Medien gibt es in den schriftsprachlichen Standard finden sich immer mehr Einbrüche, ja, die sich dann durchsetzen. Das hat es auch gegeben. Es scheint etwas zuzunehmen. Ich denke an sowas wie den Satzbruch nach weil. Ich wohne in Berlin, weil hier ist es schön, anstatt weil es hier schön ist, ja. Solche Sachen. Das ist denkbar, dass es hier leichte Verschiebungen gibt. Aber die Sprache, die ist viel widerstandsfähiger, als man denkt. Ja? Sie wandelt sich, aber sie hüpft nicht hin und her. Das geschieht im Wortschatz ab und zu, da gibt es ein paar Modewörter, aber die sind dann wieder weg. Ja?
Sie klingen ja sehr entspannt, was die oft befürchteten negativen Einflüsse auf unsere Sprache angeht, durch Digitalisierung, durch Jugendsprache und so weiter. Warum ist denn Ihrer Ansicht nach die Aufregung dann so groß, wenn man das so entspannt sehen kann eigentlich?
Die Diskussion, wenn es Diskussionen darum gibt, brannten sie meistens sehr intensiv auf. Ja? Ich kenne persönlich die Diskussion etwa um den Einfluss des Englischen, um die Anglizismen. Es gibt auch die Diskussion in dieser Genderisierung. Es gibt auch die Diskussion in der Political Correctness. Ja? Ich habe das Beispiel Negerkönig aus Bibi Langstrumpf gebracht und so weiter und so fort. Ich sage auch häufig auch, mit der Hälfte der Aufregung geht das genauso. Ja? Die Sachen, die gleichen sich im Alltag oft aus und es passiert mit der Sprache selbst weniger, als oft gefürchtet wird. Man nimmt natürlich die eigene momentane Gegenwart als unglaublich intensiv wahr. Wenn man aber 10 Jahre weiter nach vorne springen würde und würde zurückblicken, wird man sehen, das war ein bisschen ein Sturm im Wasserglas gewesen. So ist es auch mit der Debatte um den Deutschunterricht für die Flüchtlinge. Wenn man das mit Augenmaß macht, ist das die sinnvollste Art und Weise, damit umzugehen.
Ein Plädoyer für einen etwas entspannteren Umgang mit tatsächlichen oder vielleicht auch nur vermuteten Einflüssen auf die eigene Sprache. Danke an Andreas Gard, Professor für germanistische Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte an der Uni Kassel. Sein Vortrag zu Sprache und Identität wurde im Mai 2016 in Hamburg aufgezeichnet, und zwar beim Akademientag der Union der Akademien der Wissenschaften. Und das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Ja, und wir machen morgen weiter mit dem Akademientag und mit Einflüssen auf die Sprache, die deutsche Sprache. Morgen geht es hier im Hörsaal um die Frage, was ist gutes Deutsch? Katrin Ohlendorf war am Mikro. Bis dahin und einen schönen Abend.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.